Um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Ja, bin ich. Einen schönen guten Tag zusammen. Hallo Miriam.
Hallo Alex.
Ich habe gerade schon in unserem 4 Minuten andauernden Vorgespräch schon gesagt, dass ich richtig Bock habe heute. Ich hab richtig Lust, weil ich das Thema auch selbst vorgeschlagen habe.
Welches hast du denn vorgeschlagen?
Ich hab vorgeschlagen, dass wir über das Porträt reden.
Das Porträt, ein Klassiker.
Also ein bisschen Superklassiker, ne?
Was hat dich denn dazu jetzt ad hoc aktuell angefixt?
Okay, tatsächlich hat mich getriggert. Ich habe letztens eine Arbeit gesehen, eine fotografische Arbeit. Und die war gut, die war konsequent, die war durchgehend an einem Thema. Hat dann aber, und das hat mich ein bisschen gestört, Porträts mit eingebaut.
Mm. Ah ja.
Die aber nirgendwo erklärt wurden und die auch überhaupt keinen Mehrwert bildeten für die Arbeit. Und das ist mir des Öfteren über den Weg gelaufen. Dass Arbeiten, die meinetwegen sich auf eine Form von, sagen wir mal, dokumentarfotografischer Herangehensweise einem Thema nähern, einem architektonischen Thema, also Architekturfotografie, und dann aber plötzlich in die Arbeit Porträts mit einbauen oder so längere Geschichten, die ja oft gut funktionieren, wenn sie im Editorial-Kontext stattfinden. Aber wenn man die dann in Buchform sieht oder auch in einer Ausstellung, dann kippt es manchmal, wenn plötzlich Porträts auftauchen, die aber überhaupt keinen Zusammenhang bilden, sondern das ist dann einfach meistens nur ein Porträt. Das ist oft ein gutes Porträt, da können wir drüber sprechen, was ein gutes oder ein schlechtes Porträt sein kann. Aber diese Arbeit, die ich gesehen habe, da dachte ich, ja, tolle Arbeit, total konsequent beim Thema geblieben, aber dann plötzlich so ein, zwei Porträts einfach eingebaut innerhalb der Ausstellung. Es war eine Ausstellung, die ich gesehen habe. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, ist das falsche Wort. Ich dachte, warum? Also warum denn eigentlich jetzt ein Porträt? Mhm. Und im Grunde war das so die Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Warum eigentlich Porträts?
Aha,
warum?
Ja.
Warum eigentlich Porträts?
Was ist der Reiz des Porträts oder der Porträts?
Genau, was ist der Reiz? Hättest du da schon eine Antwort drauf, warum
Gott.
Man Porträts benutzt?
Warum, ja, warum gucken wir, Menschen ins Gesicht? Also ich,
ja,
also,
oh, ja, okay.
Ich finde es so allgemeingültig. Also als du Porträtfotografie gesagt hast, dachte ich sofort, ja, wäre es eigentlich kein Porträtfotograf oder Fotografin. Mhm. Also irgendwie kommt, also in der Ausbildung, genauso wie dann später an Arbeiten, wie du es gerade skizziert hast, ist das Porträt ja sehr präsent. Also es gibt sicherlich immer nur einen Teil oder weniger Arbeiten, jetzt so vom Überblick her, die sich jetzt komplett auf das Porträt konzentrieren als irgendwie Hauptthema oder als Serie, aber als Teil von Arbeiten, als Teil der eigenen Arbeit, ob das jetzt eben unterschiedliche Berufsbereiche sind oder eben ein Projekt, ist das so präsent, in der humanistischen Fotografie, in der Dokumentarfotografie, in allem irgendwie dieser Faktor Mensch, den man dann auch einmal sieht mit Gesicht, dass ich aus meiner Wahrnehmung immer denke, über die Arbeiten, wo kein Porträt auftauchen, sind sogar klar in der Minderheit, wenn man jetzt so von den aktuellen Arbeiten ausgeht. Oder was würdest du sagen? Also ja, wäre meine Wahrnehmung jetzt gerade.
Ja, würde ich auch glauben. Interessanterweise ist es in meiner Wahrnehmung dann zusätzlich so, dass die, wo kein Porträt auftaucht, die empfinde ich manchmal als etwas linearer, also als ein wenig dem Thema zugewandter. Mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich weiß, dass er hier zuhört, deshalb fällt es mir gerade ein. Peter Bialobrezki. Mhm. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass er bei den Diaries plötzlich einfach Porträts anbaut.
Ja, das geht gar nicht.
Genau, es geht nicht. Das funktioniert nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und genau das passiert aber ab und an, dass Menschen, die sich, die ein Thema haben, die sich an einem Thema abarbeiten, fotografisch, plötzlich anfangen, noch ein Porträt einzubauen. Und da zwickt's dann bei mir manchmal ein bisschen.
Ja.
So, weil das in Form eines Buches oder einer Ausstellung so selten aufgelöst wird. Also diese Person, ich will dann ja wissen, was ist das für ein Mensch? Warum existiert der genau an dieser Stelle? Welchen Bezug hat er zu der Geschichte, die eventuell erzählt wird? Und da hakt's dann ganz oft. Das kann man dann alles erklären. Das steht dann manchmal irgendwo hinten in den Fußnoten oder wo auch immer oder als Legende. Und dann steht da noch ein Name. Aber es gibt diese längere Geschichte, die ja an jedem Menschen hängt. Mhm. Jeder Mensch hat ja eine lange Geschichte oder ist eine Persönlichkeit, steht für irgendetwas. Und wenn das nicht auserzählt wird, sondern einfach nur über ein Porträt innerhalb einer Arbeit gelöst wird, dann ist das für mich persönlich total unbefriedigend. Deshalb störe ich mich dann manchmal an Porträts, die dann so eingesetzt werden.
Da schwingt ja jetzt bei deinen Ausführungen auch ein Anspruch ans Porträt mit. Also wenn du sagst, dass es den Menschen nicht greift oder eben ein wenig versatzstückelnd in der Arbeit zu finden ist, dann wären wir ja schon bei dem Punkt, was ist eigentlich ein Porträt oder was macht ein Porträt aus? Ich vermeide jetzt absichtlich das Attribut gut, aber erstmal so als Genre, oder? Als Bild.
Ja, also es wird ja oft da im Zuge des Porträts damit gesprochen, dass man, keine Ahnung, den Menschen richtig eingefangen hat oder was auch immer. Manchmal wird sogar das Wort Seele benutzt, die Seele des Menschen im Bild. Zucke ich dann auch immer leicht mit den Schultern.
Und weißt du, was noch versprochen wird? Nicht nur, dass du die Seele eingefangen hast, sondern ja auch, dass das Porträt etwas über diesen Menschen verrät, was er nicht verraten will. Also das sind ja wahnsinnige Ansprüche eigentlich, oder? Also Wahnsinn, dass man da dann sagt, ja, das muss etwas rauskitzeln, was sonst keiner in dem Menschen herausgearbeitet hat oder was bisher noch gar nicht zur Ansicht kam, wie verrückt, aber das ist höre ich oder liest man ja auch sehr, sehr oft.
Ja, genau. Und da wie gesagt, da war ich irgendwie noch nie mit einverstanden, weil ich glaube, dass das wirkt auf mich immer so, als wenn das so als Deckmantel dafür benutzt wird, überhaupt ein Porträt zu machen. Weißt du, ich kitzel da was aus dem Menschen raus und das könnt ihr alle sehen und das kann man natürlich selten sehen, beziehungsweise kann man das auch sehen? Ich sehe es ganz oft nicht. So, das kann auch daran liegen. Aber es gibt auch Porträts, ich weiß, und das lässt sich ganz schwer beschreiben, bei denen ich sagen muss, irgendwas kriegt mich. An irgendwas bleibt man hängen. So, die gibt es in der Fotogeschichte schon lange. Und aber bevor wir da jetzt einsteigen, was ich ganz interessant finde, ist, dass ja das Porträt selber, also eine der ersten Sachen waren, die sofort produziert wurden, als Fotografie existierte.
Ja.
So, also eine vollkommene Selbstverständlichkeit, sofort Porträts zu fotografieren. Das kommt natürlich ein bisschen auch aus der Geschichte der Malerei, also der Porträtmalerei, so das Menschenbild. Aber irgendwie selbst, ich glaube, Julia Margaret Cameron hat ja auch schon ganz früh Porträts gemacht, zum Beispiel. Und dann so, Hugo Erfurt habe ich, glaube ich, auch schon oft genannt, ne? Die Porträts. Das Porträt von Otto Dix ist, ich weiß nicht warum, ich bleib dran hängen. Und ich meine noch nicht mal das, wo er den Pinsel hält. Es gibt ja zwei verschiedene, sondern ich meine wirklich, das ist ja wie so ein Headshot, wo Otto Dix, glaube ich, so ganz leicht schräg in die Kamera guckt, einfach schwarz-weiß, vor weißem Hintergrund. Irgendwas ist in diesem Bild. Und ich glaube nicht, dass es die Aura oder sonst irgendwas von Otto Dix ist, was da drin steckt. Ich glaube, das ist der vielleicht tatsächlich ein Moment der Mimik ist. Ich weiß es nicht. Irgendwas kickt mich da. Hast du Porträts, an die du denkst, wenn man Porträtfotografie sagt?
Ui. Nee, ich habe kein bestimmtes Bild, gebe ich zu. Also ich habe tatsächlich eher diese, ich finde es wahnsinnig spannend, dass man, also wie du schon sagst, erst war es irgendwie der stille Gegenstand, dann die Pflanze und auch auf jeden Fall super schnell der Mensch, der dann vor die Kamera kam. Und was ich immer faszinierend finde, warum? Also was sind die Beweggründe und wie kommt dann eigentlich dieses, wie wird das Porträt eigentlich gedacht in der Frühzeit der Fotografie? Und klar, da haben wir jetzt unterschiedliche Formate, aber wenn man jetzt, also ich nehme jetzt mal eine Stimme, die ich total faszinierend finde, die nicht aus dem Fotokanon kommt. Und zwar bei Porträt muss ich immer an Frederick Douglass denken, ein früher ein Abolitionist, also jemand, der sich gegen die Sklaverei eingesetzt hat und für gleiche Menschenrechte, hat im 19. Jahrhundert gelebt, also von 1818 bis 1895 und ist in der Sklaverei selbst geboren, also als Sklave und hat sich dann befreien können und ist dann eigentlich zu einer sehr populären Stimme geworden. Er hat Artikel geschrieben etc. Und warum ich den jetzt hier reinbringe, lange Schleife, aber ich komme zum Ziel. Frederick Douglass ist einer der meistporträtiertesten Menschen im 19. Jahrhundert. Er hat 160 Porträtfotos von sich machen lassen, von den damaligen Studiofotografen J.P. Ball und anderen und hat tatsächlich auch eine Lecture on Pictures 1861 gehalten und da über Fotografie gesprochen und zwar Fotografie nicht nur als Medium, was faszinierend ist, sondern tatsächlich als Medium des Porträts und hat da dann gesagt, dass er das, also ich kann es, ich habe die mir mal irgendwann übersetzt, warte. Er hat es dann so benannt, dass es natürlich gute und schlechte Porträts gibt. Darüber wird er sich jetzt hier nicht weiter auslassen. Aber was für ihn faszinierend wäre, Menschen aller Zustände, aller Herkünfte könnten sich selbst so sehen, wie andere sie sehen. Und was einst der exklusive Luxus der Reichen und Großen waren, ist nun in Reichweite für alle. Das einfachste Dienstmädchen, dessen Einkommen nur ein paar Schillinge pro Woche beträgt, kann nun ein perfektes Abbild ihrer selbst besitzen. Und dann spricht er weiter darüber, dass dann, wenn alle Menschen auf der gleichen Fläche auftauchen und alle quasi im Zuhause nebeneinander oder man könnte quasi den Bildern nur die Wand geben und sie dann für sich selbst sprechen lassen. Auch ein toller Satz. Und dann sagt er, und dann sind wir doch alle gleich. Wir sind alle da im Angesicht. Und dann war für ihn die absolute Hoffnung in der Fotografie und Schrägstrich dann auch in der Porträtfotografie, dass damit eigentlich der Gleichheitsgedanke doch sein Medium gefunden hätte, was sich dann nicht bewahrheitet hat in Gänze, wie er sich das erhofft hat. Aber ich finde diesen Gedanken so schön und irgendwie faszinierend, dass er das damals so gedacht hat anhand der Porträtfotografie. Und an ihn muss ich immer denken, wenn es um Porträts geht.
Oh, boah, spannend. Okay, das kannte ich nicht. Also wusste ich nicht. Das ist natürlich, die Idee, sich überall fotografieren zu lassen, hat Martin Paar, glaube ich, ja später auch nochmal gemacht. Da hat er eher eine witzige Arbeit draus gemacht, sich in so verrückten Porträtstudios fotografieren zu lassen.
Ah ja, und
diese crazy Bilder.
Und Douglass hat quasi sich natürlich im Studio, klar, in seiner Zeit porträtieren lassen, aber was er schon gemacht hat, und das ist auch faszinierend, in der Zeit ist es ja so, dass du immer im Porträtstudio dieses ganze Interieur hast, die irgendwie Säule.
Säule, meistens ein Vorhang irgendwie dahinter,
genau,
im Stoff.
Genau, oder der bemalte Vorhang, das in irgendeinem Wald bist, die Pflanze und. Mhm. Und bei Douglass siehst du auf keinem Bild dieses Interieur, sondern der hat wirklich nur den blanken Hintergrund. Also eigentlich das, was wir heute modern wieder sonst haben bei so einem Politikerporträt oder so, dass die alle vor dem Backdrop, den die Fotografinnen da immer mit im Bundestag schleppen müssen, auftaucht. Also er hat das auch schon quasi entkernt und dann kannst du ihn ja nur angucken. Also er hat gar kein ablenkendes Element und das zieht er bei seinen 160 Porträts tatsächlich durch. Und ja, verrückt.
Okay, aber der Gedanke, um nochmal drauf zurückzukommen, dass das natürlich dann alle in der Hierarchie auf Nullt quasi, dass, ne, also dass der Sozialstatus damit quasi ad acta gelegt ist und man durch das Porträt mit anderen entweder aufschließt oder absteigt, wenn man über Hierarchien nachdenkt. Würdest du das unterschreiben?
Nee, das ist natürlich.
Der Gedanke ist schön.
Also genau, der Gedanke ist total schön und eigentlich, also dieses, dass das Format und das Medium damit ein positiv nullt quasi als Menschheit, das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Aber natürlich wissen wir ja, dass das dass wir verschiedenste Arten von Porträts haben und es gibt Porträts, wo man ja auch sagt, da hat also im Sinne von, da mache ich jetzt nochmal eine Schleife, also ich halte nichts von irgendwie diesen Diskussionen um weibliche, männliche Blicke, da bin ich jetzt keine große Freundin von, aber so dieser solidarische Blick, also wenn du wirklich siehst, da empowert jemand mit all seinen Fähigkeiten, die Kamera zu benutzen, tatsächlich die Menschen davor, also die sehen immer toll, stark, irgendwie bei sich aus oder was auch immer man da für Attribute findet. Und dann gibt's natürlich auch Porträtserien oder Porträts. Das wäre ja jetzt auch nochmal die Frage, inwieweit man dann Porträts ja auch in Anführungsstrichen auf der einen Seite so konkret für das Angesicht und auf der anderen Seite dieser Kaugummi-Begriff für Porträt einer Zeit oder so. Und dann hast du ja alles drunter. Aber und dann kennen wir ja auch Porträts, wo man sagt, okay, das ist jetzt etwas, wo man wo jemand lächerlich, also dass man preisgegeben wird im Bild. Und das ist, da würde ich sagen, natürlich hat da die Kamera nicht, ist die nicht gleich für alle. Und deswegen hält sich dieser Gedanke nicht. Aber schön ist er. Schön war er.
Genau, also schön war, der Gedanke ist ja zeitlos, würde ich sagen. Genau, ist er noch, als du gerade gesagt hast, ne, wenn man über ein Bild von einem Menschen den Menschen eher schlecht aussehen lässt.
Ja.
Wie auch immer schlecht sich definiert, muss ich immer an, ich glaube, Bruce Gilden denken. Und was mich daran immer gestört hat, ist, dass er sich natürlich immer die aussucht, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, sage ich mal vorsichtig. Dann auch noch so fotografiert, dass man nicht gerade sehr gut dabei wegkommt. Ne? Nah dran, harter Blitz ins Gesicht, manchmal recht weitwinklig, glaube ich. Das ist schon, ich fand das nie gut, gebe ich offen zu. Ich dachte immer so, nee, ich finde das irgendwie nicht so gut, weil das Interessante daran ist, dass man sich so ein bisschen über die Leute erhebt, hatte ich das Gefühl. So dieses, haha, guck mal, wie die aussehen. Das, also der Reflex, der dann eintritt, weil die Fotografie an sich, weiß ich nicht, ist, aber hat mich zum Beispiel nie beeindruckt. So, dann finde ich etwas sensiblere Sachen doch ein bisschen interessanter. Es war unsensibel, würde ich sagen.
Ja. Naja, das ist ja jetzt eine Grundfrage. Also muss das Porträt sensibel sein? Ist das Porträt, hat das Porträt die Aufgabe, einem Menschen gut zu tun oder ihn in ein gutes Licht zu rücken? Letztendlich, wenn man Porträt nimmt als Genre, dann wären auch Bruce Gildens Bilder Porträts, zumindest diese Close-Ups, weil sie eben eine der typischen Anschnitte und Bildaufbauten für ein Porträt abholen. Wenn man jetzt das dann normativ denkt oder eben dann in dem, wie der Betrachter oder die Betrachterin daran gehen könnte, dann kann man natürlich da, wie du das auch schon gemacht hast, dann Abwägung treffen. Aber erstmal rein formal gesehen sind es Porträts, ja. Zumindest dieser Arbeit.
Ja, aber also die Frage, die du gestellt hast, ist ja eigentlich gut. Ne? Sind Porträts dazu da, das Gegenüber irgendwie im rechten Licht dastehen zu lassen, also gut dastehen zu lassen. Ne, wenn man mal überlegt, ganz früh die Karte Visits, wo ja immer eigentlich auch Porträts drauf waren, habe ich übrigens mal eine geschenkt bekommen von einer Person, die das wieder gemacht hat. Und ich war total neidisch, weil der Gedanke so nahe liegt. Das ist jetzt auch 6, 7 Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe aber die Visitenkarte noch, habe ich jetzt nicht hier. Aber mal gucken, wo ich die finde. Da war ein Porträt drauf. Und da dachte ich so, eigentlich eine coole Sache, sah auch aus wie so eine kleine analoge Karte, weil das ganz praktisch dazu führte, dass ich mich der Person viel besser erinnern konnte.
Ah, okay.
Also es hat einen ganz praktischen Nutzen, da stand nicht nur der Name drauf, so manchmal findest du, wenn ich jetzt den Namen lesen würde, würde ich mich an die Person nicht mehr erinnern, weil ich weiß, das war 2019, muss das gewesen sein. Und ich glaube, wenn ich diese Karte jetzt finden würde, dann hätte ich ein Gesicht zu diesem Namen, so einfach wie das ist, ne? Also es ist genauso einfach, wie es klingt. Ich habe dann einfach ein Gesicht dazu und dann ist vielleicht sogar nicht so wichtig, ob das jetzt gut oder schlecht fotografiert, wie auch immer man das definieren mag, ob das die Person in einem guten oder schlechten Licht dastehen lässt. Ich kann auf jeden Fall, es ist eine Form von Identifizierbarkeit, wofür es ja dann auch sowas wie Mugshots und sowas gibt, ne? Also
ja, da hat's ja
das Identifizieren von Menschen.
Da hat's ja einfach einen Nutzungskontext. Und
genau.
Ja, und dann einen Erinnerungs- oder Identifikationskontext auf jeden Fall. Und bei vielem, was wir ja aber als fotografische Porträtarbeit sehen oder Fotografinnen und Fotografen, die wir als große Porträtisten ansehen, da kommt ja immer auch die klassische Zuschreibung dazu, dass es quasi dort einen Stil gibt, eine Leistung, die genuin für die Person hinter der Kamera veranschlagt wird und nicht so sehr für die Person vor der Kamera. Also da wird ja jetzt viel mehr drüber gesprochen, dass, was weiß ich, ein Richard Avedon oder so mit einem bestimmten Stil fotografiert hat oder eine bestimmte Eigenschaft herausgeholt hat. Da wird ja wenig über den einzelnen Menschen, oder das dreht sich dann vielleicht erst um, ich überlege gerade, dreht sich wahrscheinlich erst um, wenn die Person vor der Kamera berühmter ist als die Fotografin oder der Fotograf.
Guter Punkt. Also bei Richard Avedon natürlich sowieso nochmal interessant. Oder bei Irving Penn zum Beispiel. Der hat ja diese Bilder in dieser Raumecke. So, da ist natürlich die Frage, wollten Prominente später alle irgendwann auch gerne mal in dieser Ecke stehen, um auch Teil, also um sich wieder, und da sind wir wieder bei dem, was du eben erzählt hast, wieder sich einreihen in die Personen, die schon in dieser Ecke standen. Also man ist dann auch wichtig.
Ja, ne? Du bist Teil davon.
Also ich glaube, Hildegard Knef hat er auch fotografiert sogar, glaube ich. Also
ja, oder
da waren schon eine Menge Leute in dieser Ecke.
Ja, oder nimm die Jumpologie von Philipp Halsmann, also jetzt so die Klassiker, der ja dann auch eben mit Jumpologie dann eine nicht Pseudowissenschaft, aber ja auch seine kleine Studie darüber gemacht hat. Und auch mit diesem Versprechen, das verrät etwas über die Menschen, denen man sonst nicht nahe kommt, weil sie so groß und berühmt sind und Co. Aber ich glaube, das ist ein Versprechen, egal ob sie springen oder tatsächlich in einem klassischen Porträt sind. Sonst wird es ja auch keine Autogrammkarten geben mit Porträts. Also dieses Versprechen, diesen Menschen, den man bewundert, haptisch oder näher zu kommen durch das Porträt, erscheint mir als ein Versprechen, was vielfach mit Fotografie irgendwie nicht eingelöst, aber ja genutzt wurde, doch.
Ja, gut, aber bei so Autogrammkarten ist es am Ende wirklich Marketing. Ne? Also das ist ja.
Aber warum funktionieren die? Also es muss ja was geben. Schräg, ne? Es muss ja was geben, warum eine Autogrammkarte existiert.
Wir können ja mal Autogrammkarten von uns machen, mal gucken, wie das läuft.
Ich hätte da gerne nur meinen Hinterkopf.
Ich glaube, wir machen maximal drei und davon gehen nicht mal alle weg.
Ja, also dieses Wiedererkennen natürlich da auch drin. Ja, aber ja, genau, also Autogrammkarten, diese Vergleichbarkeit, sich einreihen in eine, wie du sagst, das ist auf jeden Fall was. Und eben dieser.
Ja, das mit dem Stil finde ich einen interessanten Punkt. Weil ich auch oft, es gibt ja Fotografen, die bekannt sind für Porträtstrecken, ne, so wie wir gerade eben Avedon genannt haben oder so. Oder, keine Ahnung, Nadav Kander ist auch für seine Porträts bekannt. Oder Martin Schöller zum Beispiel oder Annie Leibovitz. Da war ich mir aber nie sicher, ob diese Bilder nur deshalb so aufgeladen und gut sind, weil prominente, wiedererkennbare Menschen zu sehen sind, oder ob die Bilder gut sind, weil sie gute Bilder sind. So, jetzt benutzen wir schon wieder das Wort gut ich benutze das Wort gut. Es ist natürlich ganz schwer zu definieren, so was jetzt gut oder schlecht ist, aber so rein formal gibt es ja schon vielleicht Punkte, die man so abhaken kann, ne? Dass vielleicht nicht das Bild nimmt, wo jemand die Augen halb offen hat oder keine Ahnung was. Also irgendwie will man dann schon einen relativ ruhigen Moment. Und bei all diesen, zum Beispiel bei so jemandem wie Nadav Kander, ich hatte immer das Gefühl, da liegt einfach nur ein krasser Look drüber, dass die so einen bestimmten Look haben, wie die Bilder aussehen, weil ansonsten so richtig beeindruckend, also mich haben die nie gecatcht. So, mich hat dann eher sowas wie so dieses Otto Dix Bild von Hugo Erfurt hat mich irgendwie eher bekommen, weil das viel zurückgenommener war, das wollte gar nicht so viel, ne? Es war ja Sachlichkeit, neue Sachlichkeit, bloß nicht zu viel Look da drauf, sondern das wollte einfach nur ein Bild von einem Menschen machen. So, und ob das gut oder schlecht war, spielte am Ende vielleicht auch gar keine Rolle, sondern es war nur der Wunsch, diesen Menschen zu fotografieren. Und bei so Sachen wie Nadav Kander oder so, da dachte ich immer so, Ich glaube, es gab jemanden bei uns im Studium, der so als Vorbild damals auch mal gemacht hat, uns alle, es existiert bestimmt irgendwo noch so im Stile Nadav Kandas zu fotografieren. Es war natürlich langweilig dann. Also tatsächlich, das sah irgendwie okay aus, aber es hat halt auch keinen zu Jubelstürmen quasi motiviert, weil wir waren halt keine Prominenten. Weißt du? So, du guckst da drauf und denkst, ja, es ist ganz okay, das Porträt, ja gut, fertig, weiter, so.
Ja, was ich da spannend finde, ist eigentlich auch dieser, vielleicht eine Abwägung, die so im Hintergrund läuft, und zwar zwischen dem Erwartbaren und dann der Bildlösung. Also, weil man möchte die Person wiedererkennen, und dennoch verargumentiert sich ja ein gutes Porträt oder eine gewisse Qualität von Porträts dadurch, dass sie zu einem Anteil unerwarteter, ungewöhnlicher, eben
anders als die anderen,
konzentrierter, wie auch immer man dann das Argument formt, aber anders, genau wie du sagst, anders sind als die anderen. Und natürlich ist dann immer die Frage, was bedeutet denn das anders? Bedeutet das mehr Stil der Person hinter der Kamera? Bedeutet das eine völlig ungewöhnliche Situation an sich? Bedeutet das anders eben mit dem Anspruch, da erfahre ich etwas über den Menschen? Oder bedeutet das im Anspruch von, naja, das ist jetzt einfach ästhetisch auch mal was anderes? Da hätte ich die Chance als betrachtende Person, diesen Menschen anders zu sehen, im Sinne von, dass die Komikerin jetzt auf einmal mich ernst anschaut oder so. Also dieses immer eigentlich zwischen der Person näher kommen und gleichzeitig wissen, es ist nur ein Foto. Die Nähe über ein Foto wird sich immer an Grenzen halten. Und das finde ich spannend, weil das gab es auch als Rückmeldung zu jetzt den, ich sag mal, normalen, immer mal wieder in den Jahrzehnten anders ausfallenden PolitikerInnen-Porträts, dass eine Redaktion hat da mal eine Rückmeldung bekommen. Ich glaube, die hatten Robert Habeck fotografiert, ein bisschen, ich glaube, beschattet im Gesicht und auch ernster. Und dann gab es Zuschriften, ja, so ist der Robert doch gar nicht, also im Sinne von,
der Schattenmann.
Wir wollen den sunny oder gut gelaunten und positiven Menschen. Und wie konntet ihr so ein Foto in das Heft nehmen für diese Person? Ja. Und da hat sich das Porträt so weit entfernt von den Erwartungen, dass dann eine Ablehnung kam anstatt einer Akzeptanz. Das ist ja auch interessant, dass das auch umschlagen kann.
Naja, ich glaube, das hat natürlich dann auch damit zu tun, wo dieses Porträt veröffentlicht wird, in welchem Kontext. Und wenn das meinetwegen in einer großen Tageswochen-, Monatszeitschrift, Zeitung, Magazin ist, wo man vielleicht was anderes gewohnt ist. Und wenn dann eine Fotografin oder ein Fotograf losgeschickt wird, die denken, okay, die Person ist schon 200 Milliarden Tonnen, Trillionen Mal fotografiert worden. Ich muss jetzt gucken, wie ich da irgendwie mal was rauskitzel, was nicht schon 200 Mal vor mir stattgefunden hat. Dann sieht es vielleicht mal ein bisschen anders aus. Die Frage ist aber trotzdem berechtigt. Ja, wenn du jemanden dann in den Schatten stellst quasi und nur noch so schemenhaft sichtbar machst, dann kann das Ganze auch schnell zu einem Symbolbild werden. So, und das ist im Grunde ja fast schon das Gegenteil von dem, was dann so in den 20er Jahren stattgefunden hat, ne, in der neuen Sachlichkeit. So, also dieses, jede Form des Übersymbols, ne, dieses Symbolhafte in manchen Bildern, wenn Menschen plötzlich klein werden oder irgendwo in der Raumecke gedrungen sind oder schräg sitzen oder so. Das gibt's ja schon ab und an mal. Das ist die Frage, ne? Wenn man, klar, wenn man Björn Höcke fotografiert, dann kann man ihn auch echt gut als Teufel vielleicht darstellen. Und gut ist, das fände ich persönlich auch nicht so schlimm. So, weil es vielleicht der Wahrheit näher kommt als jemand andererseits. Wäre es super schräg, einen lachenden Björn Höcke mit, keine Ahnung, mit Kinderspielzeug in der Hand.
Ah, aber okay, dann wären wir ja bei einem Porträt, was eine kommentierende Funktion hat.
Ja, genau, das gibt's. Ja, das kann es ja bei diesem Habeck-Bild auch gewesen sein, ne? Da finden ja schon Kleinigkeiten statt, die man so lesen kann. Die sind ein bisschen zu düster. So, das, man hat ja da viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und besonders bei so Politikerinnenporträts, da ist, glaube ich, da ist die Luft nach oben offen. Also da kannst du ja alles machen.
Ja, vielleicht, wenn das Bild, obwohl das Porträt den Menschen in den Fokus nimmt, wenn es dann doch eher eine Situation oder Emotion wird, vielleicht ist da ein Kippmoment.
Ich stell dir mal vor, so Alice Weidel, Porträt einfach so ganz klassisch von vorne und dann blinzelt die und hast genau diesen unglücklichen Moment, wo sie so wirklich.
Ja, das
wo
ist
der
Klassiker, ja.
So der Klassiker. Und dann nimmst du das einfach.
Ja.
Das wäre schon, also das würde ich wahrscheinlich nicht freigeben. Ich glaube, am Ende muss das ja freigegeben werden. Aber wäre schon auch ein Statement, ne?
Ja, Helmut Newton hat das ja mal so schön gemacht mit Jean-Marie Le Pen. Der hatte, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, da hatte, glaube ich, Le Monde ihn angefragt, ob er Jean-Marie Le Pen porträtieren würde. Und Newton hat gesagt, macht er. Und dann hat er ihn tatsächlich mit seinen, ich glaube, es waren zwei Dobermänner rechts und links porträtiert und hat dann auf die gleiche Seite, wenn ich es richtig zusammenbekomme, auf die gleiche Seite eine Fotografie, die er natürlich im Kopf hatte und mitgetragen hat und quasi reinszeniert hat, ein Foto von Hitler mit seinen Schäferhunden rechts und links auch drucken lassen, quasi als, ja, dann visuelle.
Als Kontext. Ja, als Kontext. Hier ist der Kontext.
Genau. Und das, da habe ich immer gedacht, ja, sehr Chapeau. Also das, weil offizielle Porträtsituation, wenn man als Fotograf oder Fotografin zu einem Porträttermin gerufen wird und das für ein Medium macht, dann ist ja die Abnahme quasi damit erfolgt, dass man sich auf dieses Porträt eingelassen hat. Das ist fantastisch.
Ja, okay, klingt nach einer guten Idee, ne? Bevor ich gleich zu meinen so Lieblingsporträts komme, habe ich ja, weil ich finde Porträts ja auch toll. Mhm. So, ich frage mich trotzdem manchmal.
Was macht das für dich so toll?
Das habe ich gerade eben schon durchklingen lassen. Manchmal gibt es tatsächlich Porträts, wo ich denke, irgendwas ist da. Mhm. Irgendwas ist da drin, was mich kleben lässt. Es gibt ja auch ganze Porträtstrecken zum Beispiel. Ne? Also was ich jetzt schon mal, ich greife jetzt einfach vorweg, weil daran kann man es gut erklären. Was auf jeden Fall auf die Einkaufsliste kommt, ist ein Bild von Ute und Werner Mahler aus diesen Mona Lisen der Vorstädte.
Sehr schön.
Aber auch nur eins, weil es irgendwie, das ist auch witzigerweise immer das, glaube ich, was als erstes kommt, wenn man danach sucht. Von Ada aus Reykjavik. Mhm. Das schwarze Haare, schwarzes Oberteil, die Hände so leicht vom Körper verschränkt. Irgendwas. Ich kann es nicht beziffern und vielleicht ist es genau das, was so interessant ist. Macht das Bild total interessant. Mhm. Ich würde niemals sagen gut oder schlecht, sondern wahnsinnig interessant. So, den Titel fand ich schon immer komisch für diese Arbeit, weil man das auch verstanden hätte, glaube ich, wenn man es nicht so genannt hätte. Mhm. Also innerhalb der Serie, so wie sie fotografiert sind, es erklärt sich automatisch, woher so ein bisschen die Referenz kommt, also woher die Idee dieser Serie kommt. Mal abgesehen davon, dass die Serie gut ist, ne, es sind alles gute Bilder. So, das kann man ganz einfach so benennen. Aber irgendwas an diesem Bild fand ich immer toll. Ich weiß nicht. Das liegt auch daran, wie der Hintergrund funktioniert und die Körperhaltung und es ist irgendwie toll. Ähnlich, guck mal hier, Renneke Dijkstra, das Mädel im Badeanzug, mit dem grünen Badeanzug. Auch da, das ist natürlich ein Porträt von ihr irgendwie. Auch wenn es eingebettet ist in eine größere Idee von Erzählung, ne? Also Adoleszenz und so. Aber auch da genau richtiger Moment der Körperhaltung, dieses halb unsichere, noch nicht ganz selbstsicher vor der Kamera und so, ist schon irgendwie interessant.
Ja, es sind, ja, vielleicht würde man sagen können, es sind man spürt als betrachtende Person diesen wahnsinnig bewussten Moment zwischen zwei Personen, der noch nicht kippt in die reine Inszenierung im Sinne von so Überformung.
Ja, genau, gut.
Und ist aber nicht so beobachtend, dass er quasi eben, dass die Verbindung nicht besteht zwischen, oder die Verbindung lose ist zwischen diesen beiden, sondern wirklich dieses Bewusstsein, irgendwie im Moment sein von beiden, ehrlich gesagt, anstelle nur des der porträtierten Person. Das, glaube ich, ist es irgendwie, oder würde ich immer reinlesen da rein.
Ja, ja, vielleicht ist es auch das Wort Authentizität. Also ich glaube diesen Moment, den ich da sehe, diesen ganz kurzen Moment, wo die ganze Mimik, Körperhaltung, wo alles so ist wie in dem Bild, wo ich nicht das Gefühl habe, da wurde, also ist mir auch egal, ob das dann inszeniert ist oder nicht, sondern ich, irgendwie kommt da was rüber. Also es ist eine Form von Authentizität, die durch dieses Bild bei mir ankommt und vielleicht ist es das, was, wo ich sagen würde, das sind zum Beispiel Porträts, die bei mir immer irgendwas auslösen, wenn ich das Gefühl habe, da wurde nicht zu viel eingegriffen mit steh mal hier, steh mal da, mach mal dies, mach mal das, mach mal so, halt mal links hoch, rechts hoch, das. So, wie man das vielleicht auch von so Business-Porträts kennt, wo es einfach nur darum geht, dass jemand gut aussieht auf dem Bild, im weitesten Sinne, wie man das beschreiben könnte, sondern dass ich diesem Bild das irgendwie abnehme.
Ja.
Dass ich dem irgendwie diesen Moment glaube. So, und das ist bei diesem einen Bild ganz extrem bei mir. Bei diesem,
ja.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist so, und ich glaube, genau das ist der Punkt.
Schön,
ich weiß nicht, woran es liegt.
Das ist doch gut. Das Ungewisse macht es doch attraktiv. Ja.
Ja, man muss ja auch nicht alles erklären können. Also das wäre ja auch total anstrengend. Also bei dem kann ich es nicht genau erklären. Man kann jetzt eine Stunde über dieses Bild reden und ich könnte immer noch nicht erklären, warum mich das so triggert.
Erklären muss man es nicht, aber diese Annäherung schon, auch das, was man ja, wenn man Fotografie studiert, lernt, wie eine Porträtsituation hergestellt wird, wie man sich verhält, dass das schon immer auch für diese starken Bilder ein kollaborativer Akt zwischen den Personen vor und hinter der Kamera ist, dieses ganze Raum schaffen im wahrsten Sinne oder Situation herstellen und auch in der Situation sein, also sehr bewusst sein, dass das schon etwas, ja, das kann ja auch nicht jeder gleich gut und da gibt's ja auch die schönsten Geschichten, wie gute Porträts entstanden sind, nach einem langen Gespräch oder weil, wie auch immer, diejenige als Fotograf immer so charmant war. Und auf der anderen Seite ist es ja, finde ich, kann man so gut eine Leistung nachvollziehen, wenn man ein gutes Porträt sieht, weil wir alle die Situation kennen, wenn man porträtiert wird, also selbst wenn man nicht Fotografin ist. Und das ist ja seltenst eine Situation, wo man sich wohlfühlt.
Genau. Also ich glaube schon, dass Menschen, die viele Porträts fotografieren, auch mit Menschen umgehen können.
Ja.
Und dass man mit den Menschen die Angst nimmt oder sie irgendwie so locker macht, dass da irgendwas entsteht. Mhm. Also irgendwas, manchmal, das behaupte ich jetzt, kann man das vielleicht sogar sehen, dass irgendwas zwischen Fotografin, Fotograf und abgebildeter Person stattgefunden hat. Das kann passieren. Man muss jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ganz oft glaube ich, das zu spüren. Und selbst wenn es nicht stimmt, ich lasse mir das einfach, dass ich glaube, das zu spüren, dass da irgendwie so eine Intimität geherrscht hat. Was ich auch noch interessant finde, genau auch in dem Zuge, woran liegt es, dass wir als Fotobubble oft ein großes Problem damit haben, wenn Menschen auf Bildern zu sehr grinsen oder lachen. Weißt du, was ich meine? Das ist komisch, oder? Das ist wie so ein No-Go. Das macht man maximal in der Werbung. Und weil es in der Werbung überall passiert, darf man das im zeitgenössischen irgendwie nicht machen. Da müssen alle bierernst, möglichst neutral, aber trotzdem immer noch irgendwie sympathisch oder andere Emotionen drin haben. Das finde ich ganz komisch.
Die Mona Lisa lacht ja auch nicht breit.
Nee, aber ich weiß ja auch. Ne? Also selten ist das so. Auch der Otto Dix lacht nicht und auch das Bild, was ich gleich noch nennen werde, da wird auch nicht gelacht. Aber warum ist das denn so? Dürfen nur Komikerinnen lachen auf Fotos?
Nein, das glaube ich nicht. Aber eben, das kommt zum Teil aus der bildenden Kunst, wo wir ja eben auch keinerlei Porträts haben der großen und mächtigen, wo sie breit grinsend uns die weißen Zähne zeigen. Also diese Stille, auch Konzentriertheit und doch auch irgendwie mitschwingende Seriosität der Personendarstellung, mhm, und der macht es ja dann doch ohne das breite Lachen ausgestattet, kulturell gesehen, jedenfalls in den Kontexten. Und dann natürlich, das hast du schon gesagt, in Abkehr zur Werbung. Also das cheesy, breite Grinsen und alles ist Sonnenschein.
Kennst du die lachenden Salatfrauen?
Die lachenden Salatfrauen.
Kennst du das?
Denn?
Das ist eine Sammlung. Pass auf, es gibt eine Sammlung. Ich suche den Link raus. Zur Zeit der Blogs gab es das mal. Hat jemand eine Sammlung nur von Bildern gemacht, weil aufgefallen ist, dass wenn so, sagen wir mal, es geht um Ernährung oder Gesundheit oder sowas, dann gibt es ganz oft Fotos, wo so ein Salat ist und dann eine Frau, die gerade Salat isst, aber die lachen immer dabei.
Okay.
Und, und dabei Salat. Und das, wenn du das dann mal in der Menge siehst, dann wird das richtig schräg.
Ja, das glaube ich.
Also, ich suche das raus. Das ist sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, und du hast es auf Produkten und man will ja kein Produkt sein. Auf der anderen Seite würde ich auch hier also eine Gender-Perspektive reinziehen im Sinne von na, lach doch mal. Oder auch für Kinder diese Aufforderung des Lachens. Ich glaube nämlich, für Kinder ist das Lachen durchaus adäquat. Das verliert sich eher im Erwachsenenalter.
Ich weiß nicht. Also ja, dem würde ich nicht ganz zustimmen, weil ich glaube, grundsätzlich ist die Idee davon, dass vielleicht, wenn man Bilder von Menschen macht, dass man auch im privaten Bereich möchte, dass alle nett und lustig und im besten Fall lachen oder so, dass das natürlich auch daran liegt, weil selbst wenn man es nicht bewusst tut, kann es ja so sein, dass man glaubt, ja, okay, wir haben jetzt dieses Foto, entweder vom Kind oder was weiß ich, wer alles so da ist. Und wenn alle gut gelaunt aussehen, dann erzählt man ja in der Rückschau irgendwann, wenn man sich diese Bilder anguckt, es ging uns immer gut. Also uns ging es nie schlecht. Bei uns war immer happy clappy. So, und dann auch das eigene Kind immer gut gelaunt. Unser Kind war immer lustig. Was natürlich eine komplette Fehlerzählung ist dann.
Ja.
So, und
es ist auf jeden Fall eine Fehlerzählung, aber es wurde ja eben auch also wenn man ins Fotostudio gegangen ist, wahrscheinlich auch noch heute geht, ist ja selten die Aufforderung eines großen Lachens, obwohl es ja mittlerweile schon als Teil dazugehört, oder? Also man hat dann immer dieses eine, ich weiß nicht, woran muss ich jetzt denken? Denken wir an unsere Hochzeitsfotografie, wo es ja irgendwie mittlerweile dazugehört, wenn man die Hochzeitsreportage macht, dass sie dann doch einmal herzlich den Kopf in den Nacken legen und lachen oder sowas. Also das Lachen ist mittlerweile dabei, aber wenn man von dem Studio-Porträt oder dem Brustbild ausgeht, dann klingt das nach wie vor eher ungewöhnlich.
Ja, ich glaube, so Porträts in dem Moment, wo sie im Editorial-Bereich auftauchen oder in Fotobüchern oder in Ausstellungen, wird es plötzlich seriös, also ganz möglichst entweder neutral oder schwermütig oder sowas, also melancholisch, emotional, was auch immer, aber bloß nicht zu sehr lachen, weil Lachen wird nicht ernst genommen und man möchte ja, dass vielleicht die Arbeit oder auch der Mensch ernst genommen wird, und wer lacht, wird nicht ernst genommen. Dabei wissen wir doch alle, dass der größte Clown meistens der traurigste Mensch ist, also es steckt sehr viel Ernst im Spaß.
Ja, und es ist tatsächlich, es gab so eine schöne Ausstellung und auch ein Buch zu Robert Lebecks Bilder Face the Camera, und da haben sie gelacht, da haben sie das Gesicht verzogen, da war viel Leben drin, und da hat quasi das Rausgearbeitete aus dem Archiv tatsächlich mal das Gegenteil betont, also nicht die das vermeintlich normierte Porträt.
Ja, aber es gibt nur ganz wenig Beispiele dafür. Also ganz wenig. Ganz oft ist es einfach möglichst neutral, ernst, seriös ist vielleicht ein gutes Wort, weil man sonst nicht ernst genommen wird. Und so sehen ja dann auch die Porträts aus, die auch an den Hochschulen produziert werden, die ich auch produziert habe. möglichst, Jan, bloß nicht lachen. Also bloß nicht laut lachen, bloß nicht zu gut gelaunt. Natürlich wird es das auch geben. Ne? Also,
wie hast du die Aufgabe des Porträts selbst empfunden im Studium? War das etwas, was dir leicht gefallen ist? Oder?
Ja, es gab nicht direkt die Aufgabe, mach ein Porträt, mhm. sondern es gab verschiedenste Varianten davon. Es gab natürlich einmal so ganz am Anfang so, okay, ihr sucht euch jetzt mal was raus, was euch interessiert und das probiert ihr erstmal zu kopieren, um so zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Da habe ich tatsächlich dieses Hugo Erfurt Otto Dix Bild mhm. nachgemacht. Und das ist auch wirklich immer noch ein tolles Porträt von einem Freund von mir. Das habe ich noch als ein analoges Kleinbildabzug auf Schwarz-Weiß. Und später waren es dann tatsächlich, wenn man so Kurse hatte, in denen es um Editorial-Fotografie ging, gab es tatsächlich konkrete Aufträge, ne? Das waren reale Aufträge, die damals Kai Jünemann mitgebracht hat, die er selber bekommen hat, als er noch fotografiert hat. So, von Fotografierer einen Sammler oder eine Sammlerin mhm. oder also so ganz, ganz, ganz nah an der Realität mit Aufgaben, die so kommen. Oder eben, und das ist übrigens ein tolles Thema, hatte ich, glaube ich, irgendwann dir schon mal angekündigt, ne? Das anonyme Porträt.
Ah, ja.
Weil das finde ich richtig schräg. Wir switchen jetzt gerade kurz mhm. ein bisschen. Fand ich das cool. Ich habe das 3-4 Mal wiederholt, weil ich nie zufrieden war. Ich fand das immer komisch mhm. und habe das nie gut hingekriegt. Da kamen im Kurs aber andere, haben richtig geile Sachen gemacht. Also sehr, sehr kreativ damit umgegangen, wie man eine Person unkenntlich machen kann.
Ja.
Und trotzdem noch eine gute Fotografie herstellt. Gleichzeitig ist mir später aufgefallen, dass ich die Idee eines anonymen Porträts natürlich irgendwie total seltsam finde. Mhm. Ich sag das jetzt vorsichtig, ganz seltsam. Weil welchen Zweck, Freunde, soll das denn haben? Bei einem, sagen wir mal so, ganz angewandt, da ist ein Bericht über eine Person, die darf aber nicht erkannt werden. Also schickt man theoretisch eine Fotografin oder einen Fotografen los, die sollen ein anonymes Porträt machen. Ja, Freunde, dann brauchen wir doch gar kein Porträt. Also nur damit die Seite voll wird oder damit man beweist, dass man eventuell da war, weil das kann ja dann, du kannst ja sonst irgendwie, kannst ja eine Nachbarin fotografiert haben und sagen, ja hier, das ist die Person. Welchen Zweck soll das erfüllen? Wenn über eine Person gesprochen wird, die aber nicht mit Namen genannt werden darf und von der man auch kein Bild zeigen darf, dann brauche ich ja nicht jemanden losschicken und diese Person fotografieren, sie aber unkenntlich machen. Also das ist doch total schräg.
Ja gut,
schräg.
Das hätte den klassischen journalistischen Belegcharakter. Wir haben diese Person tatsächlich getroffen, die existiert. So wie du in einer Dokumentation im Fernsehen dann den Scherenschnitt siehst mit verstellter Stimme oder nur die Rückenansicht. Aber du hast die Person getroffen und das ist immer der Link dann dazu, dass man wirklich in Kontakt war.
Ja, das verstehe ich.
Also journalistisch gesprochen hat das eine gewisse Eigenlogik. Aber wenn du jetzt darauf abhebst, das Porträt erzählt etwas über eine Person und ich muss eine andere Version finden, um über die Person zu erzählen, wäre das Porträt nicht zwingend notwendig. Da kann man ein anderes Foto machen.
Ich finde schon auch die journalistische Erklärung fragwürdig, muss ich sagen. Also auch in Dokumentationen, wo dann, genau wie du sagst, so im Scherenschnitt dann noch verstellte Stimme. Ey, bitte Leute, ganz ehrlich, weil ich müsste dann ja auch glauben, dass diese Person da gesessen hat. Und was soll das für, es geht doch am Ende nur darum, also der einzige Grund, warum diese Bilder existieren, ist A, zu suggerieren, ja, wir haben auf jeden Fall diese Person getroffen, glaubt uns. Zeigen dürfen wir sie nicht, deshalb kriegt ihr maximalen Scherenschnitt und eine verzerrte Stimme. Was ja per se nicht. Und die zweite Variante, wir haben noch ein bisschen Bildmaterial. Und ich glaube, ähnlicher Grund ist dann im Editorial das anonyme Porträt. Ja, dann haben wir halt Bildmaterial, um auch visuell die Seite meinetwegen aufzulockern oder so. Das verstehe ich als Argument. Aber für das Porträt selber ist das natürlich irgendwie, hä? Also im Grunde, du kannst ja jeden da hinsetzen. Da kann ja sonst, also auch bei diesen Scherenschnittbildern in Dokumentation, es tut mir herzlich leid, weißt du, wie oft ich schon dachte, naja, also die Stimme habt ihr so verzerrt, da sitzt irgendwer. So, ich glaube euch, dass ihr die Person getroffen habt, weil ihr an Informationen ja anscheinend gekommen seid, die sonst keiner hat, so die geheim sind. Also werdet ihr die Person mit der Person irgendwie im Austausch stehen. Eigentlich brauche ich diesen Scherenschnitt nicht, weil das ein vollkommen überflüssiges Bild ist. Es ist wirklich nicht nötig. Und ähnlich sehe ich das bei anonymen Porträts im Editorial-Bereich oder wo auch immer sie auftauchen. Und am allermeisten fällt es mir dann auch auf bei so, wenn es irgendwo, na sagen wir mal, Dinge, wenn Dinge passiert sind in der Welt und man einen Schuldigen oder eine Schuldige gefunden hat und dann wird in der im Boulevard oder auf in Tageszeitung vorne auf der Titelseite gibt's dann das leicht angepixelte, weil es aus dem Internet geklaute Bild und dann wird das aber anonymisiert über einen schwarzen Balken. Ich denke so, Leute, ja sorry, was wollt ihr mir damit sagen? Ja, wir haben das echte Bild, aber wir zeigen es nicht. Also welchen? Das ist doch nur, um die Seite voll zu kriegen. Es macht sonst überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Bitte, du darfst wirklich mich davon überzeugen, welchen Sinn das ergibt, auf einer Tageszeitung zu sagen, hier, das ist XY hat XY erschossen. Wir dürfen aber das Gesicht nicht zeigen, deshalb zeigen wir jetzt einfach random irgendwas mit einem Balken drüber.
Es ist ja nicht random, es ist ja dann laut redaktionellem Eigenversprechen genau diese Person und dann eben aus der Abwägung heraus der Anonymisierung des Personenschutzes dann wiederum für die Person, ist es dann dieses Agreement im Sinne von, wir wollen zeigen, darstellen im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir Quellen und Belege haben. Also eigentlich nimmt man ja schon in den Konventionen der Gestaltung von Nachrichten die Menschen, die Lesenden, Konsumierenden, Hörenden, Sehenden quasi an die Hand, um zu sagen, hier einen Schritt gehen wir euch auf zu, ihr müsst es nicht imaginieren, hier haben wir etwas. Und jetzt gibt's aber da eine Grenze und deswegen werden, meinetwegen kommt die Ästhetik der Zensur, ob schwarzer Balken oder ausradiert, verpixelt, Pfannkuchen oder aufs Pixel, Gesicht, ja, ja, was auch immer, kommt dann die verstellte Stimme und Co. dazu. Es ist quasi ein Redaktionsmodus, der so eine Art von Gesellschaftsvertrag von Nachrichtenübermittlung und Informationsaufbereitung und Quellendarstellung trägt, der eine lange Tradition hat. Aber ich bin total bei dir, dass das die Frage, ist damit der Seitenraum oder wie auch immer Informationsraum von, ob das jetzt Bewegtbild ist, ob das Fotografie ist oder wie auch immer, ob der nicht anders besser genutzt werden kann, da gehe ich total mit. Also das kann man sich immer fragen, auf jeden Fall.
Ja, ich würde noch nicht mal sagen, ob er besser genutzt werden kann. Also das ist natürlich sehr positiv, ne? Was kann man besser machen?
Ja,
ich würde eher sagen, Leute, wenn ihr eine Person nicht zeigen könnt, dann zeigt sie auch einfach nicht. Dann tut nicht nur so, als würdet ihr sie zeigen. Weil es ist ja nichts anderes als, ich tue so, als würde ich die Person zeigen. Aber leider dürfen wir es nicht, also zeigen wir sie auch eigentlich nicht. Aber wir haben trotzdem ein Bild für euch. Hier ist das Bild. So, lebt damit. Und ich denke so, aber das brauche ich doch dann gar nicht. So, ich verstehe, warum es Porträts grundsätzlich gibt zur Identifikation von Menschen, also grundlegend zu zeigen, so sieht ihr aus beim Politikerporträt. So sah meinetwegen Friedrich Merz aus an dem und dem Tag oder zu der und der Zeit. Kann man sagen, guck mal, haha, so sah der mal aus oder das ist Friedrich Merz, wir haben einen Fotografen losgeschickt, damit wir nicht das 200. gleiche Bild zeigen. Verstehe ich alles. So, aber ich verstehe einfach nicht, warum man anonyme Bilder trotzdem zeigt. Ich glaube, es gibt dafür einen guten Grund, ich kenne ihn noch nicht und ich weiß gar nicht, habe ich dir das nicht schon gesagt, als ich das mal angemerkt habe, dass sollte ich in meinem Leben noch eine Doktorarbeit zu irgendeinem Thema machen. Dann ist es das anonyme Porträt. Da würde ich mich reingraben und den Grund dafür finden, warum es das gibt.
Kannbestimmung dessen oder in dem Möglichkeitsspektrum der Fantasie.
Ja.
Go with it.
Ja, ich rufe Steffen Siegel an. Den ruft man bei sowas immer an, am besten. Der weiß immer alles. Den frage ich. Nee, Quatsch. Das treibt mich um. Das klingt komisch, aber das treibt mich um. Und um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, also das war unser kurzer Exkurs zum anonymen Porträt. Das ist fast eine eigene Episode wert, meiner Meinung nach. Aber es ist fast eine eigene Doktorarbeit wert.
Nur weil du unbedingt Menschen ins Gesicht gucken möchtest.
Nein. Ich möchte wissen, warum man das überhaupt benutzt. Wenn man die Person nicht zeigen darf, kannst du das Bild auch einfach weglassen.
Ja, aber wo fängt das Zeigen von einem Menschen an? Das muss ja nicht mit
Du bist so fies.
Das muss ja nur nicht mit dem Gesicht einhergehen. Ich möchte es nur als Gedanken pflanzen für deine Doktorarbeit, Alex. Falls sie mal kommt, auf Seite 10 vielleicht.
Das ist korrekt. Fängt das Zeigen einer Person schon beim Scherenschnitt an? Aber wenn du jemanden... Das Anonymisieren hat doch den Zweck, eine Person nicht zu zeigen, weil es für die Person eventuell gefährlich ist oder weil sie nicht gesehen werden möchte.
Na, du zeigst.
Dann mach einfach kein Bild davon, egal ob das ein filmisches Bild ist oder ein fotografisches Bild.
Aber du lässt ihn nicht identifizierbar werden. Gut, aber das. Dafür müssen wir in die Verlängerung gehen, aber
ja, dafür brauchen wir wirklich die Verlängerung, um das zu Ende zu diskutieren. Ich pass auf jetzt, wir machen jetzt hier einen harten Cut, so, damit es nicht zu lang wird. Das aber können wir im Hinterkopf behalten, weil jetzt, es gibt ein Porträt, was ich für mich, seitdem ich das zum ersten Mal gesehen habe, wirklich als ein nahezu perfektes Porträt bezeichnen würde. Mhm. Perfekt im Sinne von, dass es mir ein Gefühl der Person gibt, die nicht mal in die Kamera schaut auf diesem Bild, es aber gleichzeitig einen gewissen Raum, also nicht nur einen physischen Raum, sondern so einen Gedankenraum antriggert. Und wenn man dann noch weiß, wer die Person ist, dann ist das, dann greift da viel zusammen. Es greift in diesem Bild viel zusammen. Es ist der Bildausschnitt, es ist das, was im Bild zu sehen ist, es ist die Person, es ist ihre Haltung. Und es handelt sich um das Bild von Georgia O'Keeffe, gemacht von Yusuf Karsh, dem großen Porträtfotografen. Ja. Ich glaube, das Bild muss aus den 50ern sein oder so. Georgia O'Keeffe sitzt auf einer Bank vor einer Steinwand, über ihr ein großer, also ich erkläre es gerade aus dem Kopf, über ihr ein großer Geweih, ähnliches, oder? So ein Geweih oder sowas über ihr. Und ihre rechte Hand greift auf so einen Baumstumpf, einen alten, der so daneben liegt, und gleichzeitig wendet sie sich aber ab und schaut nach draußen, weil man sieht, rechts am Bildrand ist eine Tür, glaube ich, eine Öffnung, durch die man auch rausgucken kann. Mhm. Und sie bekommt aber von draußen so eine ganz tolle Lichtkante auf ihr Gesicht, die ihr Profil extrem betont. Und dieses Profil liegt, und das ist Figur-Grund-Kontrast heißt das, glaube ich, Figur-Grund-Beziehung, also Figur-Grund-Kontrast. Da ihr Gesicht genau in dieser Ecke vor einer dunklen Ecke liegt, und diese Ecke ist, da ist nur Schatten, wird ihr Gesicht damit extrem hervorgehoben. Mhm. Also irgendwas, und der Witz ist, ich glaube, dass das natürlich total inszeniert ist, also sehr, sehr präzise, und trotzdem empfinde ich das nicht als störend, sondern als anmutig. Mhm. Und Georgia O'Keeffe, die Künstlerin, irgendwas, dieses Bild ist wahrscheinlich das beste Bild, was von ihr wahrscheinlich jemals gemacht wurde. Und ich habe dann auch mal überlegt, wie, wenn ich da sitzen würde, genauso, wäre das auch so. Und ich glaube, nein. Ich glaube, es liegt dann doch ein bisschen an der. Ja, ich glaube, es liegt dann doch ein wenig an Georgia O'Keeffe selbst, die da schon ein höheres Alter erreicht hat auch. Mhm. Und irgendwie. Würde ist ein großes Wort und das klingt sehr pathetisch, aber da steckt sehr viel drin. Mhm. So, und ich habe das zum ersten Mal gesehen, das ist jetzt 20 Jahre, 25, keine Ahnung wie lange her, in diesem Buch, ich habe ein Buch von Yusuf Karsh, Portfolio heißt das, wo tatsächlich einfach nur Porträts von ihm drin sind, die er gemacht hat, und die sind alle wirklich gut. Also der Mann der konnte schon damals sehr gut mit Licht umgehen, kann man sagen. Wahnsinnig gut mit Licht, also sehr präzise, technisch, ganz, ganz große Klasse, was der Mann gemacht hat. Der hat auch viele Porträts, dieses berühmte Churchill-Bild hat er auch gemacht.
Bei Yusuf Karsh ist genauso wie der Fall, den wir vorhin kurz hatten oder den du eingeworfen hast, wenn man sich einreihen möchte. Bei Karsh war es irgendwann so, wenn du quasi zu denen gehören wolltest, die groß und wichtig sind, dann hat man ein Karsh-Porträt gemacht im 20. Jahrhundert. Der ist ja, glaube ich, irgendwie 2002 oder so ist er gestorben.
Weiß ich nicht genau.
Auf jeden Fall, solange er tätig war, gehörte das dazu, dass man dann ein Porträt von ihm hat. Das war wie, vielleicht auch wie ein kleiner Ritterschlag. Aber genau, Karsh hatte ja auch dieses, der hatte dann, also er hat ja, und da muss man schon sagen, eben wie einige PorträtfotografInnen dann gesagt, dass er quasi das Geheimnis der Person quasi in das Bild legen möchte oder eben etwas rausholen möchte, wo ich jetzt tatsächlich denken würde, ich gebe dir total recht, dieses Georgia O'Keeffe-Bild ist fantastisch, Aber ob mir da jetzt ein Geheimnis offenbart wird, ich würde damit nicht mitgehen. Also
ich würde auch nicht mitgehen.
Ich sehe da kein Geheimnis, was sich da lüftet, aber ich sehe da einfach ein fantastisches Bild von einer Künstlerin, vor der man dreimal den Hut zieht und der ist das einfach, ja, wie du schon sagst, was eine ganz tolle Stimmung hat einfach. Auf jeden Fall, ja.
Genau, irgendwas ist da drin. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, vielleicht nicht, wenn es ich bin, aber wenn man ähnliche, ich glaube, das ist, man könnte es fast als Blaupause nehmen, wenn du so ein Porträt machen kannst, heute noch so, und es ist, wird ja immer wieder ähnlich auch gemacht, ist jetzt nicht so, dass das bei ihm abgeguckt ist, sondern es wird ja immer wieder ähnlich gemacht, diese Figurgrundbeziehung, dass das helle Licht, helle Gesicht vor einer Ecke zu sehen ist, die eventuell durch Schatten durchzogen ist und so, damit man sich so ein bisschen abhebt. Das gibt's ja immer noch, das funktioniert, es ist fast so ein No-Brainer, das kann man fast immer machen, so. Das ist relativ einfach, das ist auch wirklich das kleine Einmaleins des schnellen Porträts. So, such dir eine Ecke, wo Licht und Schatten ist und dann nimmst du den Schatten als Hintergrund oder so.
Ich habe gerade auch überlegt, ob es, also du hast ja erwähnt, dass sie da schon fortgeschrittenen Alters war und einfach so eine, die hat ja auch so von ihrer Physis und Haltung irgendwie, es gibt ja viele Bilder, wo sie auch dieses sehr irgendwie in sich getragene, elegante, wie auch immer hat. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ob es eigentlich auch bei unterschiedlichen Menschen eine unterschiedliche Zeit gibt, wo man eigentlich das Porträt machen kann.
Ah, okay. Oh, nochmal eine eigene Frage.
Ja, aber das ist, finde ich auch total spannend. Also, weil man
zweite Doktorarbeit.
Weil man, glaube ich, gerade von so KünstlerInnen oder SchauspielerInnen, auch bei den Nachrufen oder so, da kristallisiert sich ganz oft so ein, zwei Bilder raus, wo man dann entweder sagt, da waren sie irgendwie in der Blüte ihrer Dings oder es war ihre berühmteste Rolle oder so. Aber es gibt eben auch dann Porträts, wo man sagt, genau da, das ist passt so irgendwie zu dieser Person, wie sie wahrgenommen wird, wie sie sich vielleicht aber auch selbst verstanden hat, wäre nochmal eine Frage. Aber das hättest du nicht machen können, als sie 20 war, sondern das hast du halt nur mit, weiß ich nicht, 60 machen können. Das finde ich auch faszinierend.
Ist die Person schon mit Leben aufgeladen.
Ja, genauso wie die Mona Lisa. Die Frauen waren ja auch in einer bestimmten Phase ihres Lebens, in diesem vom Mädchen zur Frau oder eben diese junge Phase, wo es ja auch ein ganz bestimmtes, genau, da kommt das anders zusammen, aber auch sehr spezifisch zum Alter. Naja, das ist, genau, also wir könnten da ewig drüber sprechen.
Das könnten wir, ja. That's correct.
Also das ist auf jeden Fall dein Einkauf.
Das ist mal, also sorry, wenn ich das Bild jemals an die Wand kriegen würde, meine Herren, ey. Also Georgia O'Keeffe von Yusuf Karsch wäre schon toll. Auch die Ada aus Reykjavik von Ute und Werner Mahler könnte man auch so an die Wand hängen. Obwohl es interessanterweise, bevor wir jetzt zum Ende kommen, natürlich immer dazu führt, wenn man zum Beispiel zu Hause Porträts hat, dass schnell die Frage kommt von allen Menschen, wer ist das?
Ja.
Und dann müsste man erklären, ja, das ist Ada aus Reykjavik.
Was hast du mit Ada zu tun? Genau.
Ja, gar nichts. Ist aber ein tolles Foto, oder? Also das wäre schon komisch. Bei dem Georgia O'Keeffe-Bild ist vielleicht was anderes. Das funktioniert, glaube ich, anders. Aber okay, da müssen wir dann ein anderes.
Also die Einkaufsliste ist gefüllt.
Damit. Definitiv, definitiv. Also wenn du nichts mehr hast, ich bin fast zufriedengestellt bezüglich auch des anonymen Bildes.
We will see. Also wir hören uns auf jeden Fall. Die Zeit läuft uns davon. Also bis ganz bald.
Mach's gut, Miriam. Danke dir.
Mach's gut. Bis bald.